Wir wollen uns heute Morgen mit den Nachtgesichten von Propheten Sacharja beschäftigen. Wir freuen uns, dass wir Wolfgang Kernchen wieder hören. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen aus Sacharja 2. Es sind doch die Verse 10 bis 17. Da heißt es: Auf, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr. Denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Auf, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie eine Beute derer werden sollen, die ihnen haben dienen müssen. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als seinen Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir um diese ganz große, wunderbare und für uns unverzichtbare Wahrheit wissen dürfen. Dass hinter allem Schweren, was es irgendwo und irgendwie gibt, im Letzten, ob es offenbar für jedermann ist oder nicht, deine gute Absicht steht. Und deine liebevolle Hand. Wir wissen das. Und das gilt in besonderer Weise auch für Israel. Wenn wir uns mit schweren Dingen befassen müssen, die Israel betrifft, dann wissen wir, dieses Volk hast du in besonderer Weise herausgestellt und machst mit diesem Volk besondere Geschichte. Und so segne uns jetzt auch heute Morgen, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Lass uns auch da wieder etwas für uns selber abgewinnen. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein gegenwärtiges Reden in unserer Mitte. Und für deine Gegenwart auch, das wir dich einfach auch für unser ganz persönliches Leben erfahren dürfen. Segne uns, wir brauchen es, das weißt du. Amen.
Dann wollen wir beginnen, liebe Geschwister, dass wir unsere Nachtgesichte zu Ende bekommen. Wir kennen vielleicht das Wort, das einmal der alte Fritz an einen seiner Mitarbeiter stellte, es war wohl ein Minister, ein gläubiger Mann, ein Gottesbeweis. Und dann kam die prompte Antwort: Majestät, die Juden. Und wir sind tief bewegt über die Zeit, in der wir leben dürfen, in welcher einer Weise, wir haben es gesungen, dieses Volk ein Zeichen unserer Zeit ist. Das Volk ist wieder herausgetreten, das Volk ist wieder da, im Lande der Väter, sie sprechen ihre Sprache wieder. Jerusalem ist ihre Hauptstadt. Und was die Schrift uns sagt, von dieser letzten bewegten und bedrängten Zeit, die dieses Volk hat, finden wir eben in diesen heiligen Urkunden, die wir die Bibel nennen. Und wir staunen immer wieder, wie die Worte Gottes vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden gesprochen, in unseren Tagen, in unserer Zeit sich erfüllen. Manche meinen, aufgrund dieser Ereignisse müsste allen Leuten doch der Glaube leicht sein. Die können doch sehen, alles, was Gott gesagt hat, trifft ein. Ihm darfst du glauben, ihm darfst du vertrauen. In den Nachtgesichten, die wir nun in diesen 2 Stunden, die ich habe, betrachten wollen, dürfen wir in einer wunderbaren Weise sehen, wir haben das erste Nachtgesicht betrachtet und haben einen gewissen Überblick gesehen, wie Israel damals gewesen ist, aus der Heimkehr, aus dem Exil, aus Babel, eine kleine Schar. die Myrten dort im Talgrunde. Und dann der Gang, wie Israel weitergehen wird, bis hin zu dem wunderbaren letzten Vers, in dem wir ja dann das zweite Wiederkommen Jesu sehen, wo er wieder in solch einer wunderbaren Weise an seinem Israel handeln wird. Dann haben wir das zweite Nachtgesicht betrachtet, die Hörner, die Israel so zerstreut haben in alle Lande, und die Schmiede, die Antwort Gottes, die Hörner ausschalten. Wir haben auch gesehen, was Daniel uns sagt, von dem einen Stein, der kommen wird und der alle Weltreiche zerschmettern wird. Wir haben gesehen, wenn das Reich Gottes auf der Erde sein wird, kann nicht gleichzeitig die Zeit der Nation sein, die Weltreiche. Und dann schließt sich genau an das dritte Gleichnis und das dritte Nachtgesicht. Jerusalem wird wieder der Mittelpunkt sein, mit der frohen, herrlichen Botschaft, der Herr da selbst. Bevor nun das vierte Nachtgesicht kommt, ist hier eine Einschaltung, die eben unser lieber Bruder gelesen hat. Es sind eigentlich zwei Einschaltungen. Die eine ist eine Aufforderung, an das gefangene Volk zu fliehen, zu entrinnen. Wir wissen ja, dass damals nur ein Teil aus Babel zurückgekommen ist. Ein Großteil ist dort geblieben. An sie ging die Botschaft des Propheten, hui hui oder auf. Es bringt eine Dringlichkeit zum Ausdruck. Flieht aus dem Lande. Wir haben den Eindruck, dass damals war ja nur die Flucht aus dem Norden möglich. Aber der Prophet sagt schon, alle vier Himmelsrichtungen. Und wir sehen, dass die Bibel schon klar erkannt hat, es gibt nur eine weitere Zerstreuung des Volkes unter alle Völker, die dann ja durch das Römische Reich erfolgt ist, 70 nach Christus. Und dann finden wir es durchgehend, ob es beim Jesaja ist oder in Endzeitreden Jesu, dass von allen vier Winden das Volk einmal zurückkehren soll. Israel wird ja Zion genannt. Und Zion soll aus Babel heraus. Das ist ein Grundsatz der ganzen Bibel. Ist auch ein Grundsatz für uns als Kinder Gottes. Babel ist nicht nur ein Ort, eine Stadt. Babel ist ein System, ist das ganze endzeitliche Wesen, ist letzten Endes die ganze Ausgeburt des Satans. Und da gilt es immer wieder für das Volk, aber auch für uns. Heraus, heraus. Sie gehören nach Zion. Babel ist immer das System für die Feindesmacht, letztendlich für Satan. Und Zion, die herrliche Stadt Gottes, immer die Offenbarung unseres Gottes. Aber wir sehen auch in dieser Aufforderung, dass ein tiefer Sinn dahinter lag, dass Gott seine Juden, sein Volk zerstreut hat. Das Volk ist immer, weil Gott es erwählt hat, ein Offenbarungsträger Gottes gewesen. Israel hat immer eine Offenbarung Gottes in alle Völker hineingetragen. Und diese erste Einschaltung, ich muss es kurz machen, zu fliehen, endet ja mit den Worten, ihr werdet erkennen, dass Gott mich gesandt hat. Zunächst einmal kann man da schauen auf den Propheten, der Prophet wird als solcher erkannt und bestätigt. Aber ich glaube, zutiefst ist es die Linie, Israel wird ihn erkennen. Wie wir es ja am Propheten Sacharja dann lesen am Schluss, sie werden auf mich blicken, in den sie gestochen haben. Und wieder das Wunderbare, beim zweiten Mal erkennen sie ihn. Wir denken wieder an unsere herrliche Bibel, wir kennen die Josef-Geschichte. Als die Brüder zum Josef nach Ägypten kamen, beim ersten Mal, sie erkannten ihn nicht. Vielleicht haben sie gedacht, Mensch, der hat ja eine Ähnlichkeit mit unserem Josef, aber unmöglich kann das sein. Aber beim zweiten Mal, da gab es sich ihnen zu erkennen. Das wird uns hier auch gesagt. Dann kommt der zweite Einschub, die zweite Einschaltung. Ein Grund zur Jubel und zur Freude, weil der Herr nun in Jerusalem, in Zion wohnt, dort seine Wohnung hat, seinen Mittelpunkt hat. Das haben wir ja schon gesehen bei dem dritten Nachtgesicht. Jerusalem wird wieder da sein als eine offene Stadt, umgeben von der Herrlichkeit Gottes, aber er selbst in der Mitte. Und das ist nun hier bei dem zweiten Einschub der Grund der Freude. Er selbst ist wieder da. Und dann ist es schön, wenn wir in die Breite der Bibel hineingehen und sehen, in welch einer Weise der Herr dort in seinem Volke sein wird. Als Richter, als Gesetzgeber, als König. Aber auch andere wunderbare Bilder werden uns gezeigt. Er wird in ihrer Mitte sein. Er schweigt in seiner Liebe oder erneuert sie in seiner Liebe. So gefällt es mir am besten. Er ist dabei, sein Volk zu erneuern. Wenn das geschieht, so ist es dann im 15. Vers oder manches der 11. Vers der Ausdruck, dann werden die Nationen kommen und sich anschließen. Wird eine Bekehrung unter den Nationen geben, hin zu Gott, hinein in das Göttliche. Die Bibel es uns ja an vielen, an mancherlei Stellen sagt. Und wir spüren immer wieder, Völker können machen, was sie wollen. Sie sind gebunden an Israel und Israel ist gebunden an die Nationen. Das sind Auswirkungen, die wir immer wieder spüren. Wir könnten da vieles anführen. Dann haben wir noch einen kleinen Blick in das kommende tausendjährige Reich. Und dieser zweite Einschub, der eine Aufforderung ist zu einer wirklichen, echten Freude, heißt dann, still alles Fleisch vor dem Herrn. Alles. Das ist der rechte Weg, dass man Gott kennenlernt. Denn erst wenn der Mensch stille geworden ist, dann fängt Gott an zu reden. Und dann hat das Reden Gottes Gehalt und Gestalt und wirkt sich aus. Und nun kommt das vierte Nachtgesicht. Von dem vierten Nachtgesicht sagt man ja, dass es eines der schönsten und der herrlichsten von diesen acht Nachtgesichten ist. In der Mitte, als Mittelpunkt, steht da der hohe Priester Josua. Und wenn wir den ganzen Abschnitt durchlesen, Kapitel 4, diese 10 Verse, dann haben wir in Vers 8, ihr seid Männer des Vorbildes. Josua ist ein Vorbild. Was an ihm geschieht, das geschieht am ganzen hohen priesterlichen Geschlecht, geschieht am ganzen Volk Israel. Wir können das dann auch in dem Vers 9 sehen, so wie dem Josua die Sünde vergeben wird, so wird einmal dem ganzen Volk an einem Tage die Schuld, die Sünde vergeben werden. Wir sehen also, dieses vierte Nachtgesicht hat eine tiefe, große Bedeutung. Einmal für den Josua ganz persönlich, ganz allein, ganz gewiss. Aber er ist eben ein Vorbild. Wenn man dieses schöne Nachtgesicht sich ein wenig ansieht, da finden wir eine eigenartige Versammlung. Der Josua da, wie wir dann weitersehen, in schmutzigen Kleidern. Der Engel des Herrn ist da, der Engel ist da, der Satan ist da. Welch eine Versammlung. Man hat schon den Eindruck, es geht um hohe, höchste Interessen. Man hat die Frage, wie wird das ausgehen? Von Satan wissen wir, Offenbarung 12, Vers 10 nachzulesen, Ankläger der Brüder. Immer wieder klagt er an. Wir haben schon gesagt, hier steht der Josua als Vorbild. Das priesterliche Geschlecht, die priesterliche Linie. Im nächsten Nachtgesicht haben wir dann den Zerubabel, der vertritt die königliche Linie, wo wir dann anschließend sehen. Er ist der Ankläger, der Satan wie bei Hiob. Bei Hiob aber war die Sache anders. Hiob wurde von Gott als gerecht bezeichnet. Wir sehen dann, wie Josua in schmutzigen Kleidern vor dem Herrn steht. Aber wir haben da eine wunderbare Botschaft. Gott kann. Gott vermag zu handeln. Der Satan kommt gar nicht zu einer großen Anklage. Wir finden gleich im zweiten Vers eine Fürsprache von Jehova zu Jehova. Jehova sprach zu Satan, Jehova schelte dich, Satan. Ja, er schelte dich, Jehova, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Er hat zwei Begründungen. Erste Begründung ist der Liebesrat der Erwählung. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir auch hier wieder in das herrliche Geheimnis der Erwählung Gottes hineinschauen dürfen. Wieder neu das erleben und erfahren, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat, dass die Gnadengaben und die Berufungen Gottes unbereubar sind. Die zweite Begründung, er ist wie ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet. Manche meinen, ja, Gott macht in diesem Falle beide Augen zu. Wer die Geschichte Israels kennt, wer die Bibel kennt, der weiß, Israel geht auch nicht straffrei aus. Wir finden es sogar, dass bei Israel alles in einer doppelten Linie läuft. Israel hat doppelt gesündigt. Israel wird doppelt gestraft. Israel wird doppelt getröstet. Und schlage Jesaja 40, Vers 2 auf, da finden wir diese Wahrheit bestätigt. Er steht nun da mit schmutzigen Kleidern. Es ist etwas Wunderbares und auch etwas Einzigartiges, in welcher Weise die Bibel uns Menschen der Erwählung darstellt. Wir finden, dass die Bibel es nicht verschweigt. Die Sünden eines hohen Priesters, die Sünden eines Königs, die Sünden des ganzen Volkes. Die Gerechtigkeit Gottes ist klar und wahr, wird nichts verschwiegen, alles wird deutlich ausgesprochen. Aber einzigartig und ganz ergreifend ist eben das Erleben, dass Gott immer größer ist und dass überall schon das Wesen der Gnade Gottes, die dann ja in Jesus Christus in vollkommener Weise gekommen ist, dass sie immer wieder durchbricht, dass man sie immer wieder sehen kann. Satan muss abtreten. Wenn der Herr spricht, ist kein Raum mehr für ihn. Auch eine wunderbare Botschaft für uns, wenn wir errettet und geborgen sind in dem Blute Jesu. Aber dann kommt das Handeln Gottes an dem Josua. Das erste ist, ziehe ihm die schmutzigen Kleider aus. Das würde ja heißen, die ganze priesterliche Funktion wird ihm abgenommen. Ja, die muss ihm abgenommen werden. Die ist befleckt, die ist beschmutzt. Aber dann geht es ja weiter. Dann kommt eine gründliche Neuankleidung. Dann bekommt er Feierkleider. Dann wird er erst in wirklicher Weise in sein Amt als hoher Priester eingesetzt. Ich finde, es ist die gleiche Linie, wie wir sie in der Gemeinde Gottes haben. Wir denken an Epheserbrief, wir denken an Kolosserbrief. Wie heißt es da? Leget ab, zieht aus und dann zieht an. Und liebe Geschwister, man muss sich das immer wieder mal ansehen, was man anziehen soll. Alles göttliches Wesen. Wir ziehen göttliche Natur an. Und wir spüren, da muss das Alte abgelegt werden. Für das Göttliche kann das Alte nicht bestehen. Muss abgelegt werden. So ist es hier bei dem hohen Priester Josua. Der Herr sagt ihm, ich habe deine Ungerechtigkeit, deine Schuld weggenommen. Ich kleide dich in Feierkleider. Und dann kommt noch das, was den hohen Priester ja ausmacht, was der hohe Priester getragen hat, das Goldblech mit der Aufschrift Heilig dem Herrn. Galt immer wieder für das ganze Volk und wurde doch nie erfüllt, kam nie zum Tragen, kommt nun zu einer vollen Erfüllung. Jetzt kommt ein dreifacher Auftrag, zuvor ein zweifaches Wenn, Wenn, Wenn. Ach, und dann hat man immer Not, warum dieses Wenn noch? Wenn Gott sich seines Volkes so herrlich annimmt. Man muss die Bibel in der ganzen Breite lesen. Dann hat man vor diesem Wenn gar nicht mehr solche Angst und solche Schwierigkeiten. Mir war das einmal ein Erlebnis, Hesekiel 36, in den Versen 23 bis 30, habe ich 12 Mal gefunden, dass Gott sagt, ich werde. So handelt er in seinem Volk. Ich lese nun mal die Verse 26, 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein neues, ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und sie tut. Wenn der Herr so an seinem Volk gehandelt, dann brauchen wir vor den zweifachen Wenn gar keine Bedenken haben. Der Herr hat alles bereits getan, dass das geschieht. Und dann kommt der dreifache Auftrag. Das erste ist Verwaltung der Regierung des Hauses Gottes. Das zweite, sie werden meine Vorhöfe behüten, ein Bild hin für die Nation, für die Völkerwelt. Und das dritte, es wird einen Verkehr mit der Engelwelt geben. Im Alten Testament, wann und dann, schon in Erscheinung getreten. Wir denken an ein Wort Jesu. Das erste der Worte Amen, Amen heißt, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das wird dann, ja, das Alltägliche sein. Heute nicht zu suchen, heute abzulehnen. Wir spüren zwar etwas anderes in unserer Zeit, eine echte Not. Satan versucht, alles vorwegzunehmen und möchte den Menschen schon heute etwas geben. Deswegen haben wir in unseren Tagen ein ungeheures Voranschreiten vom Spiritismus und vom Okkultismus. Wenn man die Dinge hineinschaut, wie das in unserem Volke grassiert und in allen Völkern, man ist sehr erschüttert. Und ich habe den Eindruck, ich persönlich, weiß nicht, wie es geteilt wird, dass das eines der Hauptübel ist, dass das Wort Gottes so wenig durchkommt. Weil überall diese Glocke des Spiritismus und des Okkultismus da ist. Es schließt sich etwas Schönes an. Es kommt ein Mann, der wird Zemach, nein, ein Knecht, der wird Zemach genannt, Spross. Kann es nur andeuten. Ist eine Bezeichnung für den Herrn, wenn er kommen wird zu seinem Volk, in seiner Würde im messianischen Reich. Der Zemach, der Spross, drückt etwas aus von der Lebensfülle, von der Fruchtbarkeit. Dann wird auch der Stein genannt, ist auch ein Bild auf unseren Herrn. Einmal ein Bild für die Macht. Er wird die ganzen Mächte, der Weltmächte zerstören, aber er ist auch der Stein, der Grund, auf den alles aufgebaut wird. Die Ungerechtigkeit wird hinweggenommen werden an einem Tage. Und dann gibt es noch so einen schönen Einblick in die kommende Heilzeit, der Vers 10. An jenen Tage spricht Jehova der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Das hat Israel mal eine ganz kurze Zeit gehabt bei dem König Salomo. Da kann man das nachlesen. Sonst ist das nie gewesen. In der Zeit wird es sein. Und ich finde das so schön. Ich habe mir so ausgemalt, es kriegt man Besuch. Früher muss man sagen, ja, liebe Frauen, nun sorgt mal für das Essen für die Gäste. Dann sitzt man unter dem Weinstock und dem Feigenbaum und greift mal rechts hin und greift mal links hin, sättigt sich und hat gar keine Störung der Gemeinschaft. Man ist in der Freude. Ich möchte etwas sagen über die Frucht in Israel. Das ist ja eines der ganz bedeutenden Zeichen unserer Tage. In Hesekiel 36 gibt es einen Vers, Vers 8, der heißt in genauer Wiedergabe so: Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Dazu habe ich einen Ausspruch von einem Rabbi Shlomo Itzhaki gelesen. Der hat vor circa 900 Jahren gelebt. Da war alles wüst in Israel. Da hat der Mann vor 900 Jahren geschrieben, wenn das Land Israel Früchte in Überfluss hervorbringen wird, dann wird das Ende der Tage nahe sein. Das kleine Israel. Frucht genügend für das eigene Land. Frucht genügend für die Touristen. Und weiter exportiert es Früchte, ich habe es gelesen, in 70 verschiedene Länder. Die Ukraine, eines der reichsten Länder, Kornkammer Europas, Die Leute sind am Hungern. Wir staunen, was für ein gewaltiges Zeichen in unseren Tagen. Es schließt sich das fünfte Nachtgesicht an. Wir haben das in Kapitel 4. Hier steht nun der Serubabel, die königliche Linie, im Mittelpunkt. Im vierten Nachtgesicht haben wir gesehen, Israel braucht für seinen missionarischen Auftrag die Sündenvergebung. Nur wo die Sünde vergeben ist, wo die Schuld abgetan ist, kann man in den Dienst Gottes treten und kann man für Gott dienen. Eine Linie für Israel, eine Linie für uns. Aber etwas darf man in der ganzen Bibel finden. Wenn Gott die Sünde vergeben hat, dann gibt er seinen Heiligen Geist. Und das ist das, was wir erleben, was wir erfahren dürfen. Das ist das, was Israel dann anhand dieser acht Nachtgesichte in wunderbarer Weise erleben und erfahren wird. Ich möchte vielleicht ein Wort aus dem Neuen Testament nennen, eins aus dem Alten Testament. Wir kennen alle dieses wunderbare Wort. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Einige Verse später, ich glaube, das ist der Vers 29, dann kommt der Vers 33. Er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Wo die Sünde vergeben ist, gibt es den Geist. Das könnten wir im Hause des Cornelius sehen und könnten wir an verschiedenen anderen Stellen sehen. Eindrucksvoll ist mir ein Erlebnis aus dem Alten Testament. Haben wir mal nachgesehen, wer wurde alles gesalbt im Alten Testament? Und da wissen wir ja, Könige, Priester, Propheten. Und dann haben wir noch gefunden, dass dann noch die Sünder gesalbt werden. Die Sünder, die gereinigt worden sind. Und das ist ganz eindrucksvoll, dass dort in 3. Mose 13 und 14 haben wir wohl diese Geschichte von den Aussätzigen. Wenn ein Aussätziger ganz aussätzig gewesen ist, was geschah dann? Dann gab es den Auftrag, diesen sollst du für rein erklären. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen, haben wir am Sonntag gesungen. Wenn wir so zum Herrn kommen, wirst du ihn für rein erklären. Wenn nun ein Aussätziger gereinigt worden ist und zum Priester kam, das Opfer gebracht wurde, dann wurde Blut gesprengt. An dem Aussätzigen, an das rechte Ohrläppchen, an den rechten Daumen und an die rechte Zehe. Alles, was durch die Sinne eingegangen ist, bedarf der Vergebung, bedarf der Bedeckung durch das Blut. Alle Handlungen bedürfen der Vergebung durch das Blut. Der ganze Wandel bedarf Vergebung durch das Blut. Reinigung. Und dann kommt das Öl. Wir greifen wieder nur die drei Punkte heraus, wird auch an den Altar gesprengt. Und dann muss der Priester Öl an diese Stellen bringen. Dass all die Sinne nun durch den Geist Gottes geheiligt werden, die Handlungen durch den Geist bestimmt werden und der Geist und der Wandel auch im Geist ist, wandelt im Geist. Wir sehen also, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament haben wir wunderbare Zeugnisse, wenn die Sünde vergeben ist, dass Gott uns seinen Geist gibt und das will er nun bei Israel in gleicher Weise tun. Vierte Nachtgesicht, die Sünde wird hinweggetan, die Schuld, Israel wird fähig zu dem Dienst, zu dem Gott es gesetzt hat in der ganzen Völkerwelt, aber sie brauchen dafür den Geist. Dieses Nachtgesicht fängt so an, dass der Engel erstmal geweckt werden muss. Sicherlich ist er eingeschlafen bei dieser ganzen Fülle der Offenbarung. Und man sagt ja, wir merken das auch in Gethsemane, wo Einbrüche sind göttlicher Art oder auch finstere Mächte, dass dann immer eine tiefe Müdigkeit kommt. Das haben wir selbst schon mal erlebt. Er wird also geweckt. Und dann Was siehst du? Ja, es sind Dinge, die er als Priester ja kennt, den goldenen Leuchter. Aber er sieht eben noch vieles Neues, was bisher mit dem Leuchter nicht zusammenhing oder nicht bekannt war. Ein Ölbehälter, Gießröhren zu den Lampen, die mit Zufuhr immer wieder ist, und noch zwei Olivenbäume zur rechten und zur linken des Ölbehalters. Da ist die Frage des Propheten: Was sollen diese? Wir haben ja mehrere Fragen bei diesem Nachtgesicht von dem Propheten, weil er das nicht versteht. Und das ist vielleicht auch eines der Nachtgesichter, die in der Deutung gar nicht so einfach sind, wenn man auch die Grundlinie ganz klar sieht. Es geht um die Geistbegabung des Volkes Israel. Der Prophet bekennt eben offen, er weiß es nicht. Und wir haben ja schon gesehen, dass es immer wieder gut ist, seine Unkenntnis zu bekennen und den Herrn zu fragen. Es gibt dann Antworten. Aber eins wird auch hier deutlich: Dadurch, dass der Prophet bekennt, er weiß es nicht, dürfen wir sagen, es sind nicht eigene Gedanken und eigene Bilder des Propheten. Es bestätigt sich das, was Petrus in seinem zweiten Petrusbrief schreibt: Keine Weissagung ist von eigener Auslegung. Alle Weissagung ist von Gott gegeben und bedarf der göttlichen Auslegung. Das wird wieder ganz klar bestätigt. Er bekommt eine Teilantwort. Es geht zunächst um den Zerubabel, es geht um den Aufbau des Tempels, der in seinen Tagen gewesen ist. Und Gott sagt, dass es nicht durch Macht und durch Kraft geschieht, sondern durch seinen Geist. Und weiter sagt er: Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel zur Ebene sollst du werden? Wir hälsen ja dann in Versen weiter, dass der Prophet da sagt, dass es ein Tag kleiner Dinge ist, kleiner Anfänge. Wer verachtet den Tag kleiner Anfänge? Ich will uns sagen, dass das damalige Geschehen unter dem Zerubabel noch nicht das Endgeschehen Gottes ist. Es sind erst die Anfänge. Aber in diesen Anfängen, wie Gott angefangen hat, wird er sicherlich in der großen Linie jetzt am Ende der Tage an seinem Israel hinausführen. Es geht also um die Vollendung des Tempels, des Hauses. Es soll geschehen durch seinen Geist. Aber immer wieder hat er ja die Frage nach den zwei Ölbäumen. Vers 11. Bevor er eine Antwort bekommt, tut er seine Frage noch erweitern nach den Zweigspitzen der Ölbäume, welche neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich aus ergießen. Er weiß es nicht. Den goldenen Leuchter kennt er. Wir dürfen ja vom Neuen Testament her sehen, haben die Erklärung, der Herr sagt es selbst, die Schrift, sie ist es, die von mir redet. Sie redet zutiefst vom Herrn. Darum wird der goldene Leuchter nicht erklärt. Hier mag er auch ein Abbild für Israel sein, aber es geht, wer sind diese zwei Ölbäume? In der damaligen Zeit mag vielleicht die Deutung zutreffen auf Josua und Zerubabel, wenn wir die ganze Geschichte lesen, gerade beim Propheten Haggai, da lesen wir: Und Jehova erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Josuas. Durch dieses Erwecktsein der Männer Gottes, der Propheten Gottes, neuer Geistesausrüstung, wird das ganze Volk mitgenommen. Dass eben der Tempelbau dort in den Tagen, wenn auch in geringen Anfängen, ausgeführt werden konnte. Josua, ein Bild für das Haus Aaron, Zerubabel für das Haus David. Wir haben zwar den Eindruck, dass dieses Wort hier nicht ganz verstanden wohl hinweist auf die Offenbarung, Kapitel 11, müssten die Verse 3 bis 13 lesen. Wir werden die zwei Zeugen, sie werden genannt die zwei Ölbäume, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Der Grundgedanke mag sein, wie damals in besonderer Weise durch zwei Männer, geistbegabt von Gott, ein ganzes Volk geführt und geleitet wurde, dass in der letzten Zeit, in dieser Drangsalzeit, Gott diese zwei Zeugen gibt. Zeugen der Endzeit. Man kann es ja doch nachlesen, in solch einer gewaltigen Kraft und Ausrüstung, dass sie allen Mächten da widerstehen können. Ich kann mir vorstellen, und das ist mein Eindruck, dass durch dieses Zeugnis dieser beiden Zeugen die 144.000 herausgerufen werden. Wir werden uns kurz vorher genannt und kurz nachher. Wird der Dienst dieser zwei Zeugen sein. Und wir sehen, wie dann die Geistbegabung sich auswirkt, ausdehnt und schließlich auch das ganze Volk erfassen wird. Ich will schnell zum sechsten Nachtgesicht gehen. Dieses sechste Nachtgesicht und auch das nächste hat wieder ein ganz ernstes Gepräge. Wir sind in eine wunderbare Heilszeit hineingeführt worden. Das sechste Nachtgesicht steht Kapitel 5, die ersten vier Verse. Es geht um die Sünde. Und wir lernen es kennen, dass Gott nie mit der Sünde spielt. Wir wollen erstmal einen Blick auf uns werfen und dann zu Israel gehen. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen, schreibt Paulus? Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme, das sei ferne. Muss also damals schon Leute gegeben haben, die meinten, ja, wenn die Gnade so wunderbar ist, wenn die Gnade so groß ist, dann brauchst du mit der Sünde nicht so genau nehmen. Ja, im Gegenteil. Wir geben ja der Gnade Gelegenheit, noch größer zu werden. Die biblische Antwort, ausgeschlossen, das sei ferne. Ich liebe das Wort Römer 6, Vers 14, ein wunderbares Wort. Die Sünde wird nicht über euch herrschen. Herrschen. Das heißt nicht, dass sie uns wann und dann mal überfällt. Aber unter der Herrschaft der Sünde stehen wir nicht mehr. Warum? Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. In diesem nächsten Nachtgesicht, dem sechsten, ich sah eine fliegende Buchrolle. Er erkennt sie also gleich. Er sieht auch die Maße dieser fliegenden Buchrolle. 20 Ellen lang, 10 Ellen breit. Eben waren wir mit den Ölbäumen und mit dem siebenarmigen Leuchter im Heiligtum. Wir werden uns also die Maße des Heiligtums mitgeteilt. Wer die Stiftshütte kennt, der weiß, das Heiligtum 20 Ellen lang, 10 Ellen breit. Daran schloss sich dann das Allerheiligste an. Wir haben diese Maße 20 Ellen lang, 10 Ellen breit, dann noch einmal im Tempel von Salomo, 1. Könige 6, Vers 3, die Maße von der Vorhalle, in der das Gesetz gelesen wurde. Wir haben den Eindruck, alles wird unter die Heiligkeit Gottes gestellt. Alle Lebensverhältnisse werden nun von den Ordnungen Gottes bestimmt. Heiland hat schon gesagt in seinen Erdentagen, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Gesetz, meine Worte, werden nicht vergehen. Göttliche Ordnungen bleiben bestehen. Hat zwar eine ganz neue Ausrüstung gegeben. Der Satan wird in der Zeit gebunden sein. Man wird gar nicht mehr sündigen müssen. Aber nun werden an dieser fliegende Buchrolle zwei Sünden aufgedeckt. Die eine gegen Gott, der Meineid, die eine gegen den Menschen, der Diebstahl. Wir denken an die zwei Tafeln mit den 10 Geboten. Eine betrifft Gott, die andere betrifft uns. Heißt nicht nur, dass nur diese beiden Sünden geahndet werden, sie werden alle geahndet werden, aber die zwei sind nun einmal hier herausgenommen. Und Vers 4 bringt es dann zum Ausdruck, über sie kommt dann ein Gericht Gottes. Wir dürfen ja auch wissen, dass die ganzen Nationen in diesen Bereich Gottes ja eingezogen werden. Denkt an Jesaja 2, Verse 2 bis 3, dass dann die Nationen auch nach Jerusalem, nach Zion kommen werden. Das siebte Nachtgesicht hat ein ernstes, ähnliches Gepräge, hat also eine ganz enge Beziehung zu dem sechsten Nachtgesicht. Es ist die Frau in der Tonne. Heißt wieder so, hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dieses, das da hervorkommt? Und ich sprach, was ist es? Er wusste es also nicht. Die fliegende Buchrolle hat er sofort erkannt, hier wusste er es nicht. Die Erklärung ist, es ist ein Epha. Epha ist ein Getreidemaß, kann man im Alten Testament nachlesen. Und das Epha ist eben ein Bild für einen ganzen Berufsstand. Wir haben zum Beispiel für den Apotheker das Bild, den Mörser, für den Schuhmacher, die Leisten, für den Tischler, den Hobel. Und hier ist das Epha ein Bild für den Handelsmann. Und wir stehen unter dem Eindruck, dass da die Bibel ein ganz treffendes Bild für das Volk Israel gefunden hat. Der Handelsmann. Wir haben es von Jakob ja gehört, ein Kaufmann. Wir sehen es in unseren Tagen, wie der Welthandel zunimmt, wie der Welthandel ganz entscheidend ist. Und ich möchte manchmal wissen, wie die ganze Lenkung und die Steuerung ist, dass alles so läuft, wie es läuft. Ich habe den Eindruck, es hat eine Beziehung zum sechsten Nachtgesicht. Denn im Vers 6, solches ist ihr Aussehen im ganzen Lande, da kommt die Fußnote, der Diebe und der Meineidigen. Dass also die Handelsleute von diesem Nachtgesicht im sechsten mit betroffen werden, Diebe und Meineidige. Man weiß ja, dass man das Epha verkleinern kann und dass man dann hervortreten kann, jawohl, ich habe dir das richtige Maß gegeben. Es wird uns gezeigt, dass die Schrift sagt, dass diese Frau, die nun in dem Epha erscheint, dass das die Gesetzlosigkeit ist. Wir sind nicht die Ordnungen Gottes, die den ganzen Welthandel bestimmen und bestimmt haben. Gott beurteilt es als Gesetzlosigkeit. Und dass Israel zu einem starken Teil daran beteiligt ist, das haben wir auch in Sacharja 8, Vers 13. So wie du ein Fluch gewesen bist unter den Nationen. Das sind Worte, die die Bibel gebraucht und die eben Worte der Wahrheit sind. Israel ist von Gott zum Segen gesetzt, ist aber ein Fluch geworden. Und nun gibt es den Ausgang. Was geschieht mit diesem Epha und mit dieser Frau, mit dieser Gesetzlosigkeit? Da kommt ein Bleideckel drauf und dann wird dieser Epha mit dieser Gesetzlosigkeit von zwei Frauen mit Flügeln wie Störche davongetragen. Der Gedanke ist der ganze niedrige Handelsgeist, der dort in Israel sich manifestiert, wird hinweggetragen. In Israel muss es einen ganz neuen Anfang geben und gibt es. Die Frage ist, wohin kommt das Epha? Plus dem ganzen Inhalt der Gesetzlosigkeit. Die Antwort haben wir dann in Vers 11. Nach Sinia, das ist Babel, kann man nachlesen, 1. Mose 10, Vers 10. Dort wird dieser Gesetzlosigkeit ein Haus gebaut. Dort soll sie sich entfalten. Sinai, Babel, ist die eigentliche Heimat der Gesetzlosigkeit. Babel ist das erste Reich auf dieser Erde. Und wenn man sieht, durch wen es gegründet ist, dann kriegt man Aufschluss, was das Wesen der Reiche ist. Babel wurde gegründet, das erste Reich, durch Nimrod. Von dem war der Vater Kusch und dessen Vater war Ham. Wir sehen die Linie, auf die Gott einen Fluch gelegt hat. Durch die sind die Reiche dieser Welt geworden. Aber nun kommt das alles aus Israel heraus. Alles babylonische Unwesen muss aus Israel heraus. Israel soll vollständig genesen von allem babylonischen Unwesen. Interessant wäre jetzt noch ein Blick nach Offenbarung 17 und 18. Da wird uns ja auch noch einmal Babylon genannt. Dann kommt das achte Nachtgesicht, das steht im Kapitel 6. Hat eine Ähnlichkeit mit dem ersten Nachtgesicht. Man kann also sagen, Ende kehrt zum Anfang zurück. Allgemein wird es so gedeutet, die Königsherrschaft Gottes über die Erde, die messianische Welteroberung, aber gleichzeitig wird es eine heilige Gerichtszeit sein für die Nation, für die Völker. Es schließt sich noch etwas an, was mir besonders wichtig und wertvoll ist. Kurz einige Gedanken zum achten Nachtgesicht. Wir sehen vier Wagen mit Rossen. Sie kommen zwischen zwei Bergen hervor und die Bibel sagt, es sind Berge von Erz. Solche Berge haben wir alle noch nicht gesehen, nicht Berge von Erz. Erz, ein Bild des Gerichtes. Man hat versucht, die Berge zu deuten, wird sehr schwierig sein. Man müsste mal wieder ein Studium über die Berge machen in der Bibel. Ganz eindrucksvoll ist mir zum Beispiel im Jeremia Kapitel 21, Vers 25, da wird ein Berg des Verderbens genannt, der die ganze Erde verderbt. Wir wissen, wer dieser Berg ist, der die ganze Erde verderbt. Gott wird ihn verderben. Aber es gibt auch den Berg Gottes. Und so müsste man die Berge immer studieren, aber hier sind es Berge von Erz. Eins ist deutlich, es ist irgendwie mit dem Gericht verbunden. Vier Wagen werden genannt, rote Rosse, schwarze Rosse, weiße Rosse, scheckige, starke Rosse. Wieder die Frage, was sind diese? Am besten man schließt sich immer der Antwort der Bibel an. Die Antwort ist, diese sind die vier Winde oder die vier Geister des Himmels, welche ausgehen, nachdem sie vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. Das haben wir in manchen Zusammenhängen gefunden, wie sie aus allen vier Himmelsrichtungen heimgebracht werden. Und nun sind es auch hier die vier Winde, die diese Geister bestimmen. Allgemeine Gedanke ist immer, dass nun die Ausbreitung des Gottesreiches geschieht durch diese vier Geister, durch diese vier Winde, durch Israel. Ich habe noch einen anderen Gedanken für mich nebenbei. Im ersten Nachtgesicht waren es Rosse. Im letzten Nachtgesicht sind es Wagen. Ich habe mir gesagt, mit Rossen kann man Einzelne bringen. Mit Wagen kann man viele bringen. Ich sehe auch so, es sind noch nicht alle in Israel, wenn der Herr kommt. Kann man deutlich aus der Schrift erkennen. Die müssen alle gebracht werden. Wird mit einem gewissen Gericht verbunden sein. Weil der Aufruf an das Volk ist, hui hui, heim, raus aus Babel, hinein nach Israel. Aber die Schrift sagt es uns, Gott wird keinen von ihnen draußen lassen. Er wird sie alle, auch nicht einen vergessen, er wird sie alle zurückbringen. Entscheidende ist wohl an diesem Nachtgesicht, Gott kommt durch die ausgezogenen Wagen, Winde zur Ruhe. Gott kommt zur Ruhe. Und das ist etwas Wunderbares. Dann haben wir den Gedanken, dass es in das Heil hineingeht. Und nun schließt sich noch ein Nachklang an, den finde ich sehr schön. Es sind Juden in Babylon geblieben, sehr viele. Aber einige haben doch ein Herz für ihre Brüder, für ihr Land, für Jerusalem, für den Tempel. Da kommt nun eine Abordnung von Babylon und bringt eine Weihegabe. Sie wollen sich am Aufbau des Tempels beteiligen. In den Augen Gottes muss das sehr groß sein, denn die Namen der Leute, die diese Weihegabe bringen, werden festgehalten. Sie werden uns genannt. Der Scheldai heißt langlebig, Tobia, der Herr ist gut, Jedaja, der Herr kennt. Sie kommen in das Haus Josias, der Herr heilt. Schön, wenn die Namen von diesen Leuten in der Bibel festgehalten worden sind. Für uns gibt es auch eine Möglichkeit, dass unsere Namen festgehalten werden. Wenn Menschen zusammenkommen, die den Herrn fürchten und sich also unterhalten, Malachi 3, Vers 16, dann werden im Himmel Gedenkbücher genommen und dann werden die Namen derer, die den Herrn fürchten, hineingeschrieben. Also wenn wir uns in der Gottesfurcht hier bewegen, dann werden jetzt unsere Namen auch im Himmel angeschrieben. Soll eine Doppelkrone davon gemacht werden. Aber nun kommt noch ein wunderschöner Gedanke. Jetzt tritt, Vers 12 ist es wohl, ein Mann hervor, sein Name ist Spross Zemach. Wieder eine Bezeichnung auf unseren Herrn, den Messias. Er ist eben der Zemach. Vier verschiedene Ausdrücke haben wir von dem Zemach, die in Beziehung zu den vier Evangelien stehen. Hier eben ein Mann. Und nun werden fünf Aussagen von ihm gemacht, die immer eingeleitet werden. Er wird. Die will ich gerade kurz noch nennen und dann ist unsere Zeit hier um. Die erste, er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jehovas bauen. Also eine doppelte Aussage. Er wird von seiner Stelle aufsprossen, wird vielfach gedeutet aus seinem Volke, aus seinem Lande. Ich würde denken an Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es sprost auf. Da hat es einen tiefen Sinn. Und der aufsprost, er wird den Tempel des Herrn bauen. Wir denken an die Worte Jesu. Johannes Evangelium Kapitel 2. Brecht diesen Tempel ab. In 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Die Antwort war, 46 Jahre wurde an den Tempel gebaut. Du willst ihn in 3 Tagen aufbauen. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Vielleicht dürfen wir auch die Gemeinde in diesen geistlichen Tempel jetzt mit einschließen. Dann kommt die zweite Aussage. Er wird den Tempel Jehovas bauen. Nun sehe ich den tatsächlichen, wirklichen Tempel, der im tausendjährigen Reich gebaut wird, so wie er uns in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird. Er wird den Tempel bauen. Die dritte Aussage, er wird Herrlichkeit tragen. Eine durchgehende Aussage, wenn er wiederkommen wird, nicht mehr in Schwachheit, nicht mehr in Niedrigkeit. Er kommt in Macht, er kommt in Herrlichkeit. Er wird Herrlichkeit tragen. Vierte, er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen. Das Königliche. Und die fünfte Aussage, er wird Priester sein auf seinem Throne. Wir haben im 4. und 5. Nachtgesicht gesehen, die priesterliche Linie, die königliche Linie, immer getrennt. Und nun im kommenden Reich, wenn er da sein wird, in seiner Person, wird das vereint sein. Er wird als König auf seinem Throne sitzen. Er wird als Priester auf seinem Throne sitzen. Und dann heißt es so schön abschließend, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen sein. Wir haben ein Vorbild im Alten Testament, Melchisedek, König und Priester. König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Wir haben im Psalm 85 ein schönes Wort. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Gehen in die innerste Vereinigung ein, die wir uns vorstellen können. Das wird sein, wenn er sein wird. Keine Trennung mehr. Man hat ja immer wieder versucht, die Dinge zusammenzubringen in der Geschichte. Nie gelungen. wenn er kommen wird, unser Messias, dann wird es in seiner Hand beides sein und in wunderbarem Frieden, weil dieser Friede auf der Grundlage der Gerechtigkeit ist. Den Frieden, den man jetzt sucht, mit Kompromissen, kann nie Frieden bringen. Wirklichen Frieden gibt es nur auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Dann gibt es wirklich die Einheit zwischen Königtum und Priestertum, geistliche und weltliche Macht, Religion und Politik. Und darum wollen wir wartende sein, liebe Geschwister, auf den wiederkommenden Herrn, dass diese Heilzeit auch bald für Israel kommt. Für dein Wort wollen wir immer wieder danken, lieber Vater, dem Himmel. Und wollen dir danken, wenn du uns Gnade gibst, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns dein Wort erschließt. Ach, wir möchten dir danken und möchten gleichzeitig bitten, lieber Vater, dass du uns gibst den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, damit wir mit erleuchteten Augen des Herzens in deine göttlichen Dinge hineinschauen dürfen. Danke, lieber Vater, dass du uns auch ein unverbrüchliches Vertrauen zu deinem Wort gegeben hast. Wir geben dir die